SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Herzlich willkommen, Herr Begemann. Vor wenigen Wochen konnten Sie das 25. Jubiläum der Schubertiade in Ettlingen feiern und Sie wurden vom Label Bastille Musik und vom SWR dabei unterstützt, weil diese CD-Box 5 CDs enthält mit Aufnahmen, die Sie hier für diesen Sender gemacht haben.
Ja, das ist doch wunderbar, dass das nach dieser langen Zeit herausgekommen ist.
Ende letzten Jahres ist sie herausgekommen. Aber diese Schubertiade wäre ja nicht denkbar ohne Ihren Klavierpartner Thomas Seibold, den ich jetzt auch herzlich begrüße.
Guten Tag, Frau Thaler.
Diese Schubertiade ist Ihr gemeinsames Kind, muss man sagen. Wie haben Sie beide sich denn kennengelernt? Vor 25 Jahren?
Ganz typisch, ich muss wieder gleich korrigierend eingreifen. Das ist Thomas Seibolds Kind, die Schubertiade. Ich bin bloß der Sänger, der einen großen Teil der Schubertiadenkonzerte bestritten hat mit ihm gemeinsam. Aber gut, zusammen arbeiten tun wir seit fast 30 Jahren, weil wir uns in der Karlsruher Musikhochschule getroffen haben, in der Bibliothek. Wenn wir nie vergessen, dann haben wir gesagt, ja, auch, wir können uns ja mal treffen und mal zusammen proben. Haben natürlich trotzdem nicht geahnt, dass wir da 30 Jahre später auch wieder sitzen hier und darüber reden.
Und diese Probe war offensichtlich so erfolgreich, dass Sie beschlossen haben, weiter zu proben.
Das war sehr inspirierend und das war ganz klar, dass wir das zusammen probieren wollen.
Das heißt, Sie waren damals beide noch Studenten?
Ja.
Wie schafft man das, eine Schubertiade, einen Liederzyklus über so lange Zeit am Leben zu erhalten? Es heißt ja immer, Liederabende seien besonders schwierig mit Publikum zu füllen.
Ja, das ist es ja nach wie vor. Also da muss man halt Thomas Seibold heißen und diesen langen Atem haben. Das ist tatsächlich, das ist auch nicht mein Verdienst, das ist wirklich ausschließlich Thomas' Verdienst. Es gehört ja sehr, sehr viel dazu, von der Konzeption bis letzten Endes auch um diese ganze Organisation.
Ja, das Sie machen alles, ne? Ich mache sehr viel auf jeden Fall. Ich habe Gott sei Dank auch ein paar ehrenamtliche Helfer. Und es gibt durchaus auch Unterstützung seitens der Stadt. Das darf man nicht vergessen. Im Gegenteil, ich bin dafür sehr dankbar. Aber dennoch steckt unglaublich viel Idealismus und Herzblut in dieser Reihe. Ohne das wäre das überhaupt nicht machbar.
Und Sie haben auch einen Freundeskreis, der Sie unterstützt?
Es gibt einen Freundeskreis, der als gemeinnütziger Verein organisiert ist, der das mit unterstützt und über den man auch Spenden machen kann. Also das ist insofern ein ganz gutes Umfeld. Was uns noch fehlt, ist ein toller Mäzen, der sagt, das Lied ist meine Sache und da setze ich mich voll dafür ein.
Ich wollte, ich wär ein Fisch, so hurtig und frisch, und kämst du zu angeln, ich würde nicht mangeln. Ich wollte, ich wär ein Fisch, so hurtig und frisch, ich wollte, ich wär ein Fisch, so hurtig und frisch. Ich wollt, ich wär ein Pferd, da wär ich dir wert. Oh, wär ich ein Wagen, bequem dich zu tragen. Ich wollt, ich wär ein Pferd, da wär ich dir wert. Ich wollt, ich wär ein Pferd, da wär ich dir wert.
Das war das Lied »Liebhaber in allen Gestalten« von Franz Schubert. Ein entzückendes Lied. Herr Begemann, dass Sie auch entsprechend komödiantisch aufführen. Und mir scheint das ja, dass dieses Lied auch so eine Art Porträt von Ihnen ist, Herr Begemann.
Nein, also das ist es nicht.
Ich doch. Sie sind doch auch ein Liebhaber aller Gesangsmusik in den verschiedensten Gestalten,
ja,
oder?
Ja, Frau Thaler, dann kommen wir uns da irgendwie, können wir uns da einigen. Naja, Schubert ist ein Teil natürlich für mich als Sänger. Ich versuche ja immer, dem Werk, was ich dann liebe, dem gerecht zu werden. Und beim Schubert-Lied ist es ja sehr, sehr einfach für mich, weil es mir so vertraut von Anfang an war. Hermann Prey hat das aber auch schon mal gesagt, dass er meint, dass Schubert nur für ihn geschrieben hätte. Also wir sind da alle immer sehr, sehr einnehmend.
Also Sie teilen diese Leidenschaft oder diese spezielle Affinität zu Schubert.
Ja,
Sie beide teilen das, Herr Seibold, ja, Herr Biedemann.
Das ist tatsächlich bei dem Komponisten, muss ich schon so sagen, vielleicht ist es bei Schumann, empfinde ich das auch. Aber dann bei anderen ganz tollen Komponisten, so wie bei Wolf oder so, da, das muss ich mir anders erarbeiten. Da muss ich immer einen Weg gehen. Den muss ich bei Schubert nicht so weit zurücklegen.
Wie kommt das?
Ja, das liegt vielleicht an dieser Harmonie zwischen Sprache und Gesang. Vielleicht auch, gerade weil der Gesang nicht sich protzig anfühlt. Mir gefällt das, dass das Wort und der Ton eine Symbiose eingehen.
Ne, und man sagt ja, dass beim Schubert-Lied die Ausgewogenheit der Bestandteile des Liedes, also Text, Gesangsmelodie und Klavierpart, dass das dort ein ideales Verhältnis eingeht. Dass keines sich in den Vordergrund drängt, sondern dass immer in einer sehr guten Balance bleibt, natürlich in einer unterschiedlichen Balance, je nach Gegebenheiten von Text und Ausdruck, aber dass es insgesamt eben eine ganz ideale Balance zwischen diesen Parametern. Und das hat es uns eigentlich einfach gemacht mit dem Schubert.
Und Sie sind dann interpretatorisch auch auf derselben Ebene. Gibt es denn da manchmal Unterschiede, wo Sie sagen, nein, das möchte ich aber ganz anders machen? Oder?
Na Gott sei Dank gibt es die, weil wir zu zweit sind. Und da müssten wir nicht proben und uns auch auseinandersetzen. Und man macht ja auch Dinge in den Jahren auch vollkommen unterschiedlich wieder und hat andere Erlebnisse gemacht, sei es künstlerischer oder auch privater Natur, das ist so.
Ja, ich meine, das Schöne ist natürlich, dass wir diese lange Zusammenarbeit haben und dass wir uns dadurch sehr gut kennen und einschätzen können, sowohl in der Probenarbeit als auch bei Konzerten. Aber selbstverständlich sind wir zwei verschiedene Personen und deshalb gibt es immer auch mal unterschiedliche Meinungen.
Sie sind wirklich sehr verschiedene Personen, ja auch äußerlich. Wie schaffen Sie das so immer zusammen?
Naja, das ist wie in anderen langjährigen Beziehungen. Es ist halt mal so und mal so. Ja. Die Kunst ist jeweils das Gute zu sehen und die guten Dinge vorwärts zu bringen.
Ja, ja, wir haben ja sehr, sehr schöne Ziele, die wir dann haben, wenn wir einen Liederabend auf dem Programm haben mit neuem Programm, wenn es neue Ideen gegeben hat, auch in der Schubertiade, wenn es neue Musikuraufführungen gibt, das sind ja immer Anforderungen, die muss man gemeinsam bewältigen. Jeder für sich im Kämmerlein und dann zusammen.
Das heißt, Sie selbst haben auch noch eine Art Sehnsucht. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen.
Wohin sehnen Sie sich?
Naja, fürs Musizieren nach weitergehen, nach weiterer Entwicklung. Das ist ja das Schöne beim Musikmachen, dass die Entwicklung, wenn es gut läuft, nicht aufhört. Man merkt, dass sich was verändert, im besten Fall verbessert. Und sich dem zu öffnen und da wach zu bleiben und inspiriert zu bleiben, das ist eine ganz große Aufgabe von uns. Und danach habe ich immer noch und hoffentlich noch viele Jahre große Sehnsucht.
Was zieht mir das Herz so? Was zieht mich hinaus und windet und schraubt mich aus Zimmer und Haus? Wie dort sich die Wolken an Felsen verziehen, da möcht ich hinüber, da möcht ich wohl hin. Nun wiegt sich der Raben geselliger Flug, ich mische mich drunter und folge dem Zug, und Berg und Gemäuer umfittigen wir, und Berg und Gemäuer umfittigen wir. Sie weilet da drunten, ich spähe nach ihr.
Das war das Lied Sehnsucht nach Goethe von Franz Schubert, interpretiert von Hans-Christoph Biedemann und Thomas Seibold, meinen Studiogästen heute. Aber Sie beide haben ja mit dem SWR nicht nur Schubert-Lieder produziert, sondern zuletzt vor allem auch Goethe-Vertonungen von Wolfgang Riem. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit mit dem Komponisten Riem?
Na, das ist eine Karlsruher Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Der Komponist Riem lehrt ja an der Karlsruher Musikhochschule und wir haben dann einfach ganz bescheiden angefragt, ob wir mal zu ihm kommen können, weil wir ja seine Hölderlin-Fragmente im Programm hätten im nächsten Liederabend. Und dann war er sehr freundlich, hat mit uns das geprobt, zog zwei taufrische Exemplare aus seiner Tasche und hat sie uns überreicht und hat noch was hineingeschrieben, was sehr schön war.
Wir können gleich das Lied Sehnsucht in Riems Vertonung mal hören als Vergleich.
Was zieht mir das Herz so? Was zieht mich hinaus? Und windet und schraubt mich aus Zimmer und Haus. Wie dort sich die Wolken um Felsen verziehen, da möcht ich hinüber, da möcht ich wohl hin. Wiegt sich der Raben geselliger Flug, ich mische mich drunter und folge dem Zug, und Berg und Gemäuer umfittigen wir, sie weilet da drunten, ich spähe nach ihr.
Ganz anders, bei Schubert ist das Gedicht durchkomponiert. Und Riem macht eigentlich etwas sehr Interessantes. Das ist 200 Jahre nach Schubert. Und da kommt jetzt was komplett Progressives. Aber gleichzeitig nimmt Riem sehr genau Bezug auf die Wünsche von Goethe, der sich immer Strophenlieder gewünscht hat. Und Riem vertont diese Sehnsucht von Goethe eigentlich sehr in goethischem Sinne mit sehr vielen strophischen Anteilen. Also er beginnt zum Beispiel jede neue Strophe des Gedichtes mit einem abwärts geführten Dreiklang. Und noch einige Dinge, die er wirklich geradezu genial löst, wenn er in der ersten Strophe dieses Liedes zum Beispiel jede Verszeile mit dem Ton H beginnt, sodass auch das Gedicht als solches hörbar in der Musik abgebildet ist.
Sehen Sie mal, da haben Sie jetzt einen Unterschied. Das hat Thomas so schön gesagt, wie ich das nicht analytisch besser, nein, ich hätte es überhaupt nicht so sagen können. Da haben wir einen Unterschied. wie geht er mit der Stimme um? Ich mag dieses Lied besonders gern von Riem, weil er die Stimme sehr gut und natürlich führt. Und ich kann alles ganz genau sehen in meinem inneren Auge. Ich habe ja immer irgendwelche Fantasien. Neulich hat mich meine Frau gefragt, das fand ich ganz toll, haben Sie eigentlich dieselben Bilder, die ich jetzt auch gesehen habe? Das denke ich natürlich nicht, aber ich habe Bilder. Also sie wollte eigentlich ja nur wissen, ob ich jetzt irgendwelche Landschaften da sehe. Natürlich habe ich irgendwelche Dinge, von denen ich singe.
Das heißt, Sie sind mehr der Analytiker, Herr Seibold?
Nein, da wollen wir ihn nicht hindrängen.
Das ist ja überhaupt nicht negativ. Also ich verstehe das.
Nein, aber er kann das besonders gut. Ich meine, das ist ja auch kein Zufall, dass er im Liedlexikon dann auch aufgefordert wird, dann Artikel zu schreiben, wo die nie auf die Idee kämen, Begemann könnte das mal schreiben.
Ein Kernrepertoire für ein Liedduo sind die Lieder von Hugo Wolf. Sie haben vorhin schon gesagt, Herr Begemann, das fällt Ihnen schwerer als Schubert oder Sie müssen sich das anders erarbeiten. In welcher Hinsicht meinten Sie das?
Naja, das ist eine andere Form des Gesanges. Gerade wenn wir jetzt an mörike Vertonung denken, das ist für mich viel expressiver. Und ich bin auch genauso von der Musik ursprünglich inspiriert und nicht erst von dem Wort. Das ist sehr schwer zu sagen, wieder mal.
Naja, bei Hugo Wolf ist es ja so, dass der Klavieranteil zum Teil sehr stark geworden ist, oft übergewichtig erscheint im Vergleich zum Gesangspart, was vielerlei Probleme schafft, dass man eine sinnvolle Balance hinbekommt zwischen Gesangsstimme und Klavier. Also die Worte oder der Buchtitel meines berühmten Vorgängers Gerald Moore, Bin ich zu laut, ist ja ein Dauerthema, wenn man als Liedduo zusammenarbeitet. Und das ist ein heikler Bereich, den man immer wieder aufs Neue einstellen muss, und zwar in jeder Probe, in jedem neuen Raum, mit jedem neuen Instrument wieder aufs Neue einstellen muss. Denn das ist tatsächlich ein Teil der Zusammenarbeit, wo man sehr in die falsche Richtung kommen kann und wo man die Stimme auch sehr belasten kann.
Wenn man bis, zu laut ist.
Natürlich.
Klar. Und gehen wir mal zurück zu den Ursprüngen der Stücke. Das sind ja lediglich die Gedichte, die da waren. Und auch mancher Dichter, glaube ich, hat nicht damit gerechnet, dass er auf diese Art und Weise dann vertont wurde. Und das ist bei Hugo Wolf Liedern ganz bestimmt der Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mörike sich das so ja in seinen kühnsten Träumen gedacht hätte, dass dieses Feuerwerk dann abgespielt wird, wie beim Lied vom Winde. Das ist ja fast, wie man auch sagt, Fliegender Holländer mäßig, nicht?
Wir hören das Lied vielleicht jetzt erstmal. Das Lied vom Winde von Hugo Wolf. Und zwar ist das eine Live-Aufnahme von 2003 auf Schloss Engers mit Hans-Christoph Begemann und Thomas Seibold.
Sausewind, Brausewind, dort und hier. Sausewind, Brausewind, deine Heimat sage mir. Kindlein, wir fahren seit viel, vielen Jahren durch die weit, weite Welt und möchten erfragen, Antwort erjagen bei den Bergen, den Meeren, bei des Himmels fliegenden Heeren, die wissen es nie.
Also wenn ich das Lied höre, denke ich, das ist schon kleine Oper.
Ja, und dadurch kommen wir natürlich auch in die Schwierigkeit, wie interpretiere ich da jetzt darüber hinaus, was mir bei Schubert eben nicht so vorkommt, sondern da habe ich eigentlich, natürlich ist das interpretiert, aber es kommt dann ganz so heraus, wie ich denke, wie es gehört.
Wobei ich andererseits denke, wenn ich Ihren Erlkönig höre und Sie ja diese drei Gestalten ganz extrem anlegen, dann denke ich manchmal auch, das ist schon,
ja, da können
das
Sie mal
geht
sehen,
übers
was
Lyrische
wir,
hinaus.
Was wir, da können Sie sehen, was wir Sänger immer wieder erzählen. Nein, aber das Empfinden ist eben so, dass ich beim Lied vom Winde, natürlich ist das auch ein großes Drama und dieses, der Mensch, der fragt, eigentlich ein Mädchen, was fragt, was ist denn das eigentlich, dieses hier und die Winde, die mit ihm spielen. Aber inwieweit ich jetzt eine Färbung mache, die so naturalistisch ist, dass ich mich vom Gesang entferne, das ist immer die Frage, wie weit gehe ich denn da? Und wie weit geht auch der Pianist, was er da wirklich für eine Agogik machte? Und das ist beim Schubert, vielleicht ist es überkandidelt, was ich jetzt wieder sage, aber unser Empfinden ist da eben nicht so. Und das würde darüber hinausgehen.
Sie beide sind ja auch lehrend tätig. Herr Begemann, Sie sind in Mainz. Herr Seibold, Sie sind in Stuttgart. Sie führen diese Schubertiade aus Ettlingen ja auch weiter, indem Sie ja auch forschen, muss man ja auch sagen, und natürlich Ihre Erkenntnisse auch pädagogisch weitertragen. Sie haben eine Schubert-Klasse, so nennt sich das, in Stuttgart?
Ja, also ein Teil meiner Tätigkeit in Stuttgart ist tatsächlich diese Schubert-Klasse für Sänger und Pianisten. Was für mich eine sehr, sehr schöne Arbeit ist, denn wir führen mindestens einmal im Jahr ein großes Schubert-Programm aus. Dieses Jahr war das ein Goethe-Programm und da sind dieses Jahr zum Beispiel waren 13 Sängerinnen und Sänger dabei, 6 oder 7 Pianisten und es war ein großer Schubert-Goethe-Abend, der da stattgefunden hat und das wird im Laufe des Semesters erarbeitet in Einzelunterrichten, in Duo-Unterrichten, in Klassenstunden. Ich mache dann auch im Vorfeld des Konzertes einen öffentlichen Kurs, 2 oder 3 Tage, wo nochmal die letzten Feinheiten sozusagen herausgearbeitet werden. Das ist auch immer sehr schön, wenn Publikum dabei ist. Da kommen auch manchmal noch Anregungen oder Fragen oder einfach, dass die Menschen, die dann nachher ins Konzert gehen, auch miterleben können, wie die Interpretationen solcher Werke entstehen oder was es für Möglichkeiten gibt, die natürlich auch wieder von den Möglichkeiten der Studierenden abhängen. Wie ist die Stimme gelagert? Wie sind die pianistischen Möglichkeiten? Wie möchten diese beiden Partner jetzt genau da zusammenwirken? Oder wie kann ich als Lehrender die Potenziale, die da sind, hervorlocken? Also das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit und die Konzerte sind wirklich immer ganz wunderbar.
Und bei mir ist es so, dass ich zu dieser Passionszeit das große Glück habe, dass ich in zwei Passionen neben meinen Schülern stehen kann. Und das ist wirklich etwas sehr Berührendes. Ich habe jetzt gerade erst mit Johannes Hill in der Markkirche in Wiesbaden Matthäus Passion gesungen und der hat einen wunderschönen Christus gesungen und ich war dann böse Männer Arien, wie wir sagen. Und im Wetzlarer Dom kann ich neben Fabian Christen und Julius Wingerter singen. Die singen auch dann Evangelist und Arien und der andere singt auch böse Männer Arien und ich mache den Christus dann. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Das vielleicht ist die schönste Sache, dass ich noch dabei sein kann.
Als Sänger selbst.
Ja, als Sänger selbst. Natürlich, das ist ja auch gar nicht mehr selbstverständlich, wenn man jetzt so lange dabei ist.
Und worauf achten Sie denn jetzt, wenn Sie unterrichten speziell? Kann man das sagen überhaupt?
Nee. Das ist eigentlich, dass jeder zu dem Individuum wird, was er ist. Und dass ich das versuche, nicht zu töten. Dadurch, dass ich meine ganze künstlerisches Ethos, den versuche so überzustülpen, dass sie kleine Begemänner werden. Das sollen sie nicht. Und das ist auch bei Johannes Hill ist das ganz wunderbar so gekommen, dass der ist ganz er selbst. Und ich kann daneben sitzen und sagen, guck mal, er macht das ja ganz toll.
Obwohl das ganz anders ist.
Ja.
Ja, fantastisch. Das geht Ihnen wahrscheinlich auch so. Also ja. Das Potenzial der Einzelnen herauszuholen.
Genau.
Ja. Herr Biegemann, Sie stehen ja seit Ihrem 10. Lebensjahr gewisserweise auf der Bühne. Sie waren der dritte Knabe in Mozarts Zauberflöte an der Hamburgischen Staatsoper. Haben Sie damals schon sozusagen Opernblut geleckt?
Ja, aber das war ja mehr Mozart. Ich habe ja solche italienischen Opern und andere großen Opern, das habe ich ja immer für Brüllerei gehalten. Ich kam ja von der evangelischen Kirchenempore. Und Mozart, das war einfach schön. Also das ganze Ethos, was ich auch dann jetzt mit der Zeit kennengelernt habe und das, was die Oper auch besitzt, das habe ich damals nicht gespürt. Das war für mich eben alles etwas Karikatur. Also ein Rigoletto oder sowas, etwas Ähnliches, da habe ich gedacht, naja, die machen sich quasi das ist ein bisschen brutal alles und das war nicht meine Welt.
Ja, aus welcher Welt kamen Sie? Aus der Kirchenmusik
wirklich? Ja, na klar, aus der Kirchenmusik und aus dem Volkslied mehr, aus dem einfachen Lied. Und das ist ja auch nach wie vor so, dass ich das auch stark empfinde, dass das einfache Lied, die einfache Melodie mir immer noch was sagen kann.
Und Sie haben auch Geige studiert?
Nee, ich habe nicht Geige studiert. Ich war Konzertmeister vom Landesjugendorchester, aber ich habe das nie studiert. Und alle dachten, ich werde Geiger. Und dann habe ich mit meiner noch nicht wunderbar entwickelten Stimme, muss man einfach so sagen, angefangen, das zu verfolgen und letzten Endes ja auch dann Gesang zu studieren, obwohl alle gesagt haben, also mit der Stimme, da kommst du nicht weit. Und mit der Technik schon gar nicht. Ja, das sind diese Dinge, die muss man sich gefallen lassen. Und dann kommt man vielleicht doch zu seinem Ziel, wenn man sehr an sich glaubt und jemanden findet, der auch diese Ohren hat.
Ab wann war denn für Sie klar, dass Sie überhaupt Sänger?
Ja, das war mit 16 klar. Aber nachdem ich Gérard Soucy in der Winterreise in Hamburg in der Musikhalle gehört habe, da war das schon klar. Aber das war eben ein sehr langer Weg. Ich habe ja dann auch meinen ersten Liederabend habe ich ja auch schon mit 22 gegeben, wo alle sagten, du kannst doch noch gar nicht singen. Aber man muss, wenn der Kulturverein davon überzeugt ist, dass man das machen kann und man selbst das tut, kann ich nur jedem Jungen sagen, dann soll er doch beginnen.
Und Sie haben dann bei Klaus Ocker begonnen.
Ja. Ja, und der hatte halt diese Ohren, dass der auch sagte, erstmal auch, träum nicht vom Evangelisten, träum vom Christus. Denn ich war damals so, dass ich dachte, naja, ich habe doch tenorale Anlagen. Noch von der Mutation her, das war alles noch sehr juvenil, wie er sagte.
Und dann sind Sie nach München gegangen und schließlich in Karlsruhe bei Aldo Baldin gelandet.
Mhm, ja.
Was haben Sie denn speziell von Baldin gelernt? Waren Sie da eigentlich auch schon zusammen mal bei Baldin?
Ja, ja. Da waren wir häufig zusammen.
Ja, das ging auch nicht ohne Auseinandersetzung, weil Aldo Baldin wollte sehr, dass ich in einen anständigen Sitz komme, was ja auch nicht zu verachten ist. Also doch eine Präsenz und singenderweise eben genau diese Lyrismen aus den hinteren Bereichen irgendwie etwas nach vorne holen in die sängerische Maske. Das war Aldo Baldins Werk.
Das ist, glaube ich, jetzt, das müssen Sie nochmal übersetzen.
Die sängerische Maske. Naja, Wir haben im Grunde genommen immer das besondere Timbre eines Sängers, aber trotzdem muss der Sänger so singen, dass er auch gehört wird, nicht? Und Aldo Baldin war dafür eben bekannt, auch dass er eine sängerische Maske mit einem sogenannten Vordersitz sehr bevorzugte.
Also, dass die Stimme vorne sitzt.
Ja, und das war zu der Zeit, als ich dann zu ihm kam, tatsächlich eine Aufgabe auch, das ein bisschen, die Stimme etwas mehr herauszuholen. Aber es ging nicht ohne Auseinandersetzung, weil ich ja davon überzeugt werden musste, dass das auch richtig war.
Und Sie hatten von Hamburg her oder von Häfliger auch eine andere Technik?
Ja, ich war auch sehr sanft, denkend und fühlend.
Er hat Sie sozusagen ins Dramatische gebracht, oder?
Ja, ins Dramatische kann man nicht so sagen. Er wollte einfach, dass es etwas heller, etwas, vielleicht fragen wir Thomas, den Techniker.
Ja, er wollte ein bisschen italienischere Farbe in der Stimme, sodass eben dieses Repertoire auch möglich ist und gleichzeitig das deutsche Repertoire ein bisschen, stimmtechnisch solider abgesichert ist. Das war sein Anliegen.
Und das eine Zeit lang habe ich das dann auch versucht und habe danach aber wieder so eine Mitte von dem gefunden, so dass damit ich damit sehr, sehr gut klarkam. Das war eben das Ende dieser Auseinandersetzung. Insgesamt hat mir das aber gut getan. Ich konnte dann in Gießen auch viel, viel leichter dann meine Gasparone-Partie singen mit all den ganzen Höhen, auch die dabei waren. Nämlich das war auch eine Sache, dass ich keine sehr gute Höhe hatte, bevor ich zu Aldo kam.
Das hat sich ja nun ganz geändert. Also bei Riems Goethe-Liedern auf der CD singt er ja ein hohes B. Ich glaube, es gibt nicht so viele Baritöne, die das tun.
Ja, also das ist für mich immer wieder erstaunlich, ihr Spektrum. Also, weil normalerweise werden sie immer als Bariton angegeben, aber eigentlich sind sie ein Bassbariton, oder? Sie haben eine enorme Tiefe, aber sie sind auch...
Das hat mir immer wieder natürlich Probleme bereitet, dass es eine sehr lange Stimme ist. Und gerade die lange Stimme muss wissen, wo ist eigentlich ihr Hauptbereich, wo fühlt sie sich am wohlsten? Denn dass Töne erreichbar sind... Selbst meine Kollegen sagen manchmal, wenn ich irgendwelche Leute unterrichte, also auch Tenöre unterrichte und manchmal doch auch was vorsinge, was auch gefährlich ist übrigens, weil die dann die dunkle heldische Farbe von mir eventuell nachmachen. Das sollte man also auch nicht unbedingt machen. Aber auf einmal gucken die zur Tür rein und sagen, also im Grunde genommen, warum sattelst du nicht um und machst jetzt mal eben Lohengrin, ne? Aber das kann ich nicht, weil ich es nicht halten kann. Also das ist vollkommen ausgeschlossen und ist auch nicht schön für mich, sondern ich möchte wirklich auch meine Opernausflüge in das höhere italienische Fach, das waren wirklich als Ausflüge zu verstehen.
Was ich soll heut übernachten, unterm heitern Himmel hier, unterm heitern Himmel hier. Ich soll da vor Frost verschmachten, ich soll da vor Frost verschmachten, ich schon etwas gut dafür, ich schon etwas, ich schon etwas, ich schon etwas gut dafür. Ist schon etwas gut dafür.
Das war die Arie des Bertel aus dem musikalischen Lustspiel Der Bassgeiger zu Wörgl von Michael Haydn mit Hans-Christoph Begemann und der Deutschen Kammerakademie Neuss unter Johannes Goritzky. Sie waren in Wuppertal und Darmstadt engagiert, Herr Begemann, im Ensemble der beiden Opernhäuser. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Ensemble war für mich das Schönste. Also auch nachdem diese Ensemblezeit 2005 dann zu Ende war in Darmstadt, habe ich immer sehr, sehr gern daran zurückgedacht, weil die Opernhäuser, in die ich dann immer wieder auch kam, die waren immer nett zu mir und es war auch alles sehr, sehr schön, aber es war nie dieses Gefühl, dass ich in der Familie singe. Also wo auch jeden Abend die Konstellation eine andere ist, dass man Vater, Mutter, Schwester ist und immer wieder mit denselben Leuten auch da agiert, das war vielleicht in Wuppertal am tollsten. Das ist einfach, vielleicht auch, weil es dieses erste Engagement so intensiv war, aber es war auch eine wirklich tolle Zeit, diese ersten 3 Jahre.
Haben Sie denn Herr Seibold, Ihren Kollegen auf der Opernbühne verfolgt? Saßen Sie inkognito im Publikum, oder?
Nein, nicht inkognito.
Ganz
offiziell. Er hat mich natürlich immer informiert, wenn Dinge waren. Ich bin häufig hingefahren, nach Wuppertal, nach Darmstadt.
Und haben sich dann auch ausgetauscht, so Ihren Eindruck?
Ja, natürlich.
Wir waren ja tatsächlich sowieso dann auch durch die Liedprogramme immer wieder ganz, ganz stark am Arbeiten, auch in den Opernhäusern sogar. Dann Thomas ist öfter nach Wuppertal gekommen, das was ja dann doch eine größere Sache war. Und wir mussten ja dann nachmittags auch oft proben, weil einfach die Oper morgens und abends zuschlug.
Also Sie haben nicht nur eine extreme Stimme von Tiefe zu Höhe, sondern Sie haben auch ein extremes Spektrum an Repertoire. Sie haben einerseits den Faninal im Rosenkavalier gesungen, und andererseits den Johanna an in der Salome. Also das sind
ja, aber
schon,
da gibt es schon mehrere, die das machen können.
Ja, aber ich meine, das eine ist Buffo, das andere ist große Tragödie.
Naja, Moment.
Das liegt
aber
eben,
der Faninal ist ja nun nicht nur Buffo, sondern das ist ja ein doch espressiver Neuadliger, der da tätig wird, in relativ hoher Lage oftmals. Aber natürlich hat das Buffoneske
also
Züge
komisch,
dann wieder.
Sagen wir
ja,
mal eher.
Aber auch er ist schon ein Herr, aber eben ein Emporkömmling.
Ja, eben.
Und macht Spaß, den zu spielen. Er wird öfter vergessen, auch beim Applaus.
Weil er keine Solo-Arie in dem Sinn hat,
auch,
oder?
Na, selbst der arme Ochs wird jetzt am Schluss immer wieder, der singt den ganzen Abend und nachher stellen sich die drei Frauen dahin und singen dieses wunderbare Terzett. Dann haben wir den Ochs vergessen.
Aber Sie fühlen sich in diesen beiden Fächern doch, glaube ich, sehr zu Hause, oder?
Ja, wobei man sagen muss, Faninal und Johanna an ist dann nicht so weit entfernt wie die richtigen Buffo-Partien, die ich gemacht habe jetzt. Also auch Baccalus oder auch, sagen wir ruhig, Leporello. Also die liegen dann schon tiefer als so eine Faninals oder Johanna ans oder eben in der italienischen Oper auch Germain oder so etwas. Das ist ganz seltsam. Ich kann jetzt gar keinen Exkurs machen über jede einzelne Partie, wie die sich jetzt privat für mich angefühlt hat.
Haben Sie ihn als Johanna angesehen?
Nein, das habe ich leider nicht gesehen.
Als Faninal?
Ja, das habe ich gesehen.
Wobei man aber auch sagen muss, dass Johanna an auch ein Ausflug war und dass das auch schon tatsächlich doch heldischere Stimmen gewöhnlich singen. Und das eben meine Heimat ist das dann letzten Endes nicht. Ich habe gedacht in der Zeit, aha, jetzt geht das los und die Stimme holt sich dann noch mehr Peng. Aber das ist so in der Form dann nicht passiert. Also keine weiteren Wotans oder sowas in Sicht.
Also doch eher im Lyrischen.
Naja, oder bis zu diesem sogenannten Zwischenfach oder so. Das muss man immer sehen, was die Partie einem da sagt.
Bezeichnend ist vielleicht auch nochmals für diese Repertoirebreite, dass Sie ja auch Operetten singen.
Ja, ich habe ja eben als Bassbariton Danilo zu singen, ist ja nun auch dann nicht selbstverständlich. Also da habe ich mich dann auch auf diese Partie eingelassen und sehr, sehr gerne gesungen und eine Zeit lang sogar überall gesungen. Auch da habe ich mit sehr, sehr viel gastiert. Das machte auch Spaß. Obwohl in der Zeit, als ich dann die große Danilo-Phase hatte, da waren immer meine Hanna Glavaris, die waren oftmals dann älter. Das waren immer gestandene Diven des Hauses und ich kam da so als noch, Mit- und End-30er an.
Hat Sie das gestört?
Nein, das ist, aber ich meine, das ist ja ein Paar, was ich sehr, sehr verstehen muss und was auf gleicher Wellenlinie seine Dialoge spricht. Und wenn ich dann die Diva des Hauses hatte, die mich erstmal schräg von der Seite musterte und sagte, was will denn das Jüngelchen hier, dann ist das seltsam.
Es gibt auch eine Aufnahme einer Leha-Operette von
ja.
Ihnen, die Blaue Masur.
Ja,
was ist das, die Blaue Masur?
Ja, das kann man gar nicht erklären. Das ist halt ein Tanz, um den es da geht. Aber was sehr, sehr schön ist, dieser Freiherr von Reige hatte ein Stück zu singen, was sehr, sehr schön ist. Und das passt jetzt viel, viel besser. Das ist das Stück da von den alten Knaben.
Verrauscht sind längst der Jugendzeiten, schon fällt aufs dunkle Haar der Schnee. Verklungen sind die Seligkeiten, vorbei sind Liebeslust und Weh. Nur hier und da noch regt sich's leise, im dummen Herzen noch einmal, wenn unser Erinnerung umgoldet mit einem letzten Sonnenstrahl. Wenn unser Erinnerung umgoldet mit einem letzten Sonnenstrahl.
Verrauscht sind längst der Jugendzeiten das Terzett aus der Operette Die blaue Masur von Franz Lehár mit Hans-Christoph Begemann, Michael Hoffmann und Andreas David zusammen mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt unter Frank Beermann. Wie stehen denn Sie zur Operette, Herr Seibold?
Ich stehe gut zur Operette. Es ist ja auch so, dass wir keineswegs nur Liedprogramme gemeinsam gemacht haben. Wir haben auch Operettenabende gemacht, auch mit gemischten Sängerbesetzungen. Und das habe ich immer sehr gerne gemacht. Und ich finde, die Operette ist ein sehr anspruchsvolles Repertoire. Die soll leicht daherkommen, aber um das hinzukriegen, muss man sehr gut aufpassen, dass es auch gelingt.
Das Leichte ist oft das Schwerste.
Ja,
ne?
Genau.
Ja. Sie haben in verschiedenen Uraufführungen auch mitgewirkt, Herr Begemann, unter anderem in der Oper Leben mit einem Idioten von Alfred Schnittke. Und zwar haben Sie da unter der Leitung von Mstislav Rostropowitsch gesungen. Mhm. Was war das denn für eine Erfahrung mit diesem Dirigenten und überhaupt diese ganze Produktion in Amsterdam?
Ja, dazu muss ich sagen, ich war damals in dem Vokalensemble tätig und hatte keineswegs die Hauptrolle oder den Marcel Proust, den ich dann später in Wuppertal gesungen hatte, in der deutschen Erstaufführung. Das Stück kam dann quasi doch immer mal wieder. In diesem Vokalensemble war ich eben einer von vielen, aber Rostropowitsch hat uns an seinem Geburtstag eingeladen und es gibt ein Foto, da sitzen wir beide und trinken da Bier nebeneinander. Das war eben an seinem Geburtstag und es war sehr, sehr nett, kann ich nur sagen. Auch der alte Regisseur Pokrowski kam vom Bolschoi-Theater und hat das inszeniert und der war mit über 80, der war so agil und tobte da herum. Das ist ein schönes Erlebnis gewesen und mit dem Schnittke, der auch noch hinkam.
Und es war eine tolle Aufführung, die ich auch miterlebt habe in Amsterdam. Es war sehr, sehr beeindruckend. Und zwar in allen Teilen. Die Musik, der Dirigent, die Sänger, das Orchester.
Wie hat denn Rostropowitsch gearbeitet?
Ich weiß eigentlich, kann das jetzt nur noch sagen von der, ich meine, als Dirigent, war eben in erster Linie ein Musiker, der dann dirigierte. Voller Emphase, voller Feuereifer, das kann man sagen. Und ich fand die schönste Situation war die, es gab ein Cello-Solo in der Oper und der Solo-Cellist setzte sich schon in Positur und fing an zu spielen. No, no, this Cello-Solo has Schnitt gewritten for me, sagte Rostropowitsch und griff zu seinem Cello, was hinter ihm schon lag. Das hätte der andere ja eigentlich sehen müssen, nicht? Aber nein, der hatte sein Cello-Solo auch geübt. Und dann hat er das selbst auch reingespielt. Das war dann eben doch auch eine große Nummer für den Rostropowitsch.
Aber nicht auf der Bühne dann?
Naja, vom Dirigentenpult wollte er unbedingt dann auch dieses Solo-Cello spielen. Das war ihm doch auch Bedürfnis.
Ja.
Übrigens eine Lehre, die ich daraus gezogen habe, möglichst, dass ich das eigentlich nicht mache, dass ich mit meiner Geige mich zu oft präsentiere, während ich als Sänger auftrete, weil ich dann mich darauf genauso konzentrieren muss und mich auch wieder warm spielen und das ist ganz, ganz schwer.
Spielen Sie noch Geige?
Naja, zuweilen. Es hat es ja gegeben, in Wuppertal war ein Riesenerfolg unser Orlando Furioso von Vivaldi und da habe ich dann La Follia gegeigt. Als alle dachten, jetzt ist es schon wieder, da greift einer nach der Geige, der den ganzen Abend gesungen hat. Und das kann er ja ganz bestimmt nicht. Und naja, das war eine der Situationen, wo ich es dann doch sehr gerne gemacht habe.
Und ganz wichtig für Sie war eine ganz andere zeitgenössische Oper, nämlich L'amour de loin, die Liebe aus der Ferne von Kaya Saryaho.
Ja, habe ich das Glück gehabt, diese deutsche Erstaufführung in Darmstadt zu singen. Und aufgrund dieser Erstaufführung, da war auch Saryaho, habe ich die Einladung dann bekommen, das auch in Helsinki machen zu dürfen. Und dadurch kam wieder die Einladung, das auch in Amsterdam singen zu können.
Wir hören jetzt aus dem Beginn der Oper von Kaya Saryaho das erste Bild. mit Prinz Geoffrey Rudel, gesungen von Dwayne Craft. Das war das erste Bild aus der Oper L'Amour de Loin von Kaya Sarriaho mit Dwayne Craft und dem SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden unter der Leitung von Kent Nagano. So wie Sie Lieder entdecken, Herr Begemann, so wurden Sie auch bei Opernausgrabungen gefragt. Ich denke an zwei Opern von Otto Nicolai, die in Chemnitz inszeniert wurden. Nicolai kennen wir ja vor allem von den lustigen Weibern von Windsor her.
Der Nicolai war ein großer Wegbereiter der großen italienischen Oper. 1840 ist der Templario herausgekommen und das ist noch vor den großen Verdi-Opern und wir hören auch dann, dass das Anklänge hat auf diesen Weg, den dann auch Verdi mit seinen frühen Opern ja auch beschritten hat.
Also zwei Opern sind das in Chemnitz gewesen.
Ganz tolle Aufführung unter Frank Beermann, 2008 den Il Templario und 2011 die Heimkehr des Verbannten und beide bei CPO auch erschienen als Gesamtaufnahmen.
Il Templario ist eine Oper nach Ivanhoe von Walter Scott.
Also Walter Scott, der englisch-schottische Dichter, ist ja auch ein Verbindungsglied wieder zu Franz Schubert. Also der war ja ein europäischer Literaturstar des frühen 19. Jahrhunderts. Und Schubert hat einige Gedichte von ihm in Musik gesetzt, insbesondere aus seinem Versroman Das Fräulein vom See, The Lady of the Lake. Und Schubert hat sie veröffentlicht als Opus 52 als Liederheft mit 7 Stücken und er hat dieses Opus 52 zweisprachig herausgebracht mit deutschem und englischem Text und wollte, wie er in einem Brief schrieb, mit dem gefeierten Namen des Scott an der Stirne auch in England bekannter werden.
Ist ihm das geglückt?
Das ist ihm geglückt, ja, ist ihm geglückt. Und es ist auch interessant, dass der See im schottischen Hochland, Loch Katrine, wo dieser Roman spielt, ist ab dem Erscheinen von Walter Scotts Roman im Jahr 1810-11 zu einer riesigen Touristenattraktion geworden. Also das sind die Leute aus Amerika und überall hingefahren.
In Deutschland hat diese Oper nicht diesen Welterfolg haben können, den sie in allen Ländern hatte. Sie wurde in 70 Inszenierungen gezeigt. Also nach 1840 hat ein Siegeszug angetreten, nur in Deutschland nicht. Und warum? Weil es Marschners Der Templer und die Jüdin gab. Und natürlich auch, weil das richtig, das ist eine andere Art und Weise. Der ist eben richtig italienische Musik. Sie werden das auch hören in den Kantilenen, in der Rezitativbehandlung.
Sempre ed io crudele appresso a quei fior di beta rodo funesto.
Das war Rezitativ und Arie des Briano aus dem zweiten Akt der Oper Il Templario von Otto Nicolai, ein Live-Mitschnitt von 2008 aus dem Opernhaus Chemnitz.
Ja, und im Grunde genommen für mich eigentlich jetzt, wieder wenn ich das selbst so höre, ist es seltsam, dass ich mich dann manchmal noch immer wieder gefragt habe, ob ich nicht in der italienischen Oper vollkommen falsch bin. Danach sind diese Selbstzweifel, wo man eigentlich hingehört, dann wieder seltsam, aber das hat es immer wieder gegeben. Ich habe Germont gemacht, auch dann in Chemnitz genauso. Und nochmal den Renato im Maskenball, den habe ich auch noch gesungen, habe mich mit diesen Partien immer sehr wohl gefühlt und wollte dann aber nicht weitergehen und habe dann auch immer gedacht, das ist wieder dieses italienische hohe Fach, was ich eher meiden wollte. Aber wenn ich diesen Briano höre, denke ich, Mensch, Begemann, eigentlich ist das doch, das klingt doch schön. Das ist ganz seltsam, dass man dann auf einmal auch diese eigenen Zweifel besiegt, glaubt. Aber es war auch eine sehr schöne Zeit und eine sehr intensive Zeit, um sich da auch reinzusingen. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, wenn man sich, dass man sich nicht zu diffus verhält. Nicht? Aber das sagen ja alle. Ich meine, dass man nicht einen Tag einen Liederabend geben kann und nächsten Abend italienische Oper.
Wir wollten ja noch über Orchesterlieder sprechen. Orchesterlieder, das ist auch eine ganz spezielle Gattung, es gibt natürlich von Mahler wunderbare Orchesterlieder, aber es ist jetzt auch nicht so im Zentrum.
Nee, leider ist es nicht im Zentrum. Und die Mahlerlieder, die ich ja sehr, sehr liebe, werden immer in die Sinfoniekonzerte hereingesetzt. Und dabei wird vergessen, dass es ganz andere wunderbare Orchesterlieder auch gibt. Und ich habe mich dann auch, das ist eigentlich eher ein Zufall, dass diese Fitzner CD erschien, weil ich dann auf die Anfrage, ob ich nicht in dem Zyklus der Nordwestdeutschen Philharmonie bitte Mahlerlieder, also auch wieder Fahrender Geselle, singen sollte, sagte ich, ach, können wir nicht mal Fitzner machen? Und das wäre doch wunderbar. Und daraus ist dann erst auch diese ganze Produktion entstanden. Es waren eher ursprünglich nur 6 Orchesterlieder, die ich singen sollte, dann von Fitzner im Konzert. Und daraus ist dann diese ganze Produktion und CD eben entstanden.
Fitzner wird immer noch so mit Fingerspitzen angefasst, was so zum Teil natürlich auch an seiner politischen Einstellung sicher liegt, aber so richtig zurückgekommen ins Konzertleben ist er ja nicht.
Nee, oder? Leider nicht. Das liegt aber daran, dass wir das nicht hören. Ich finde die einzelnen Orchesterlieder fantastisch.
Und wir haben ja unser erstes Konzert auch mit Fitzner-Liedern gemacht. Wir hatten unser erstes Konzert, gemeinsames Konzert war ein Eichendorff-Liederabend mit Werken von Pfitzner und Schumann.
Und was schätzen Sie an seinen Vertonungen oder sagen wir mal an seiner Melodieführung auch?
Naja, gerade wenn wir jetzt Eichendorff nehmen, ich meine, es ist tatsächlich diese Nähe zu Eichendorff, die hat er gehabt wie, ja, jetzt muss man schon wieder was Falsches sagen, dass, wie Schumann, aber es tatsächlich, er hat diesen Dichter so umgesetzt, dass man merkt, dass da eine Symbiose zwischen Wort und Ton ist.
Sie haben ein Lied ausgewählt. Sie haben heute Abend Gesellschaft.
Ja, das ist ein sehr kurzes, prägnantes Heine-Lied, Opus 4. Das gibt es auch als Klavierfassung. Also man muss dazu sagen, es gibt Orchesterlieder, die als Orchesterlied konzipiert wurden. Das sind aber nur 5 auch auf der CD und die meisten sind Klavierlieder, die er selbst instrumentiert hat. Und dazu gehören eben diese Heine-Lieder auch und ist das zweite. Sie haben heute Abend Gesellschaft, ist irrsinnig prägnant in den Farben und das ist ein richtiger Wurf.
Das ist enorm. Das ist ja nur 1,30. Und das beginnt so ganz heiter. Man denkt, man ist ja auf dem Ball oder so und dann wird das hochdramatisch. Und das alles in 1,30, also eine Miniaturoper sozusagen im Orchesterlied, ja.
Sie haben heute Abend Gesellschaft und das Haus ist nicht erfüllt. Dort oben am hellen Fenster bewegt sich ein Schattenbild. Siehst mich nicht im Dunkeln, steh ich hier unten allein, noch wie
Finger kannst du schauen in mein dunkles Herz hinein.
Ja, ein anderes Lied, was Sie vorgeschlagen haben, heißt An die Mark. Mhm. Und die Mark ist jetzt nicht das Geldstück, sondern das ist die Mark Brandenburg.
Die Mark Brandenburg, ja, genau. Ilse Stach-Werner. Das ist ein sehr, sehr schönes Lied, was von der Weite und Kargheit des Landes handelt. Und das Land ist meine Heimat und ich bin sein Kind. Das ist für mich nicht ohne Rührung zu denken und zu singen.
Also Sie plädieren dafür, Pfitzner mehr aufzuführen.
Auf jeden Fall. Aber das bezieht sich ja auch noch auf ganz andere
ja,
Leute
klar.
auch. Aber vielleicht plädieren wir mal für die Vielfalt. Ich meine, das Konzertleben hat sich doch sehr reduziert an vielen Punkten. Ich habe nichts dagegen, dass ich überall schöne Beethoven- und Bruckner-Symphonien höre oder, naja, wir können weitermachen auf dem. Aber es gibt schon auch in der Dramaturgie von Programmen kann ich doch sehr, sehr viel mehr wagen. Und ich finde, das Publikum, es ist belastbarer, als wir denken in der Hinsicht.
Und interessierter. Das Publikum ist interessiert.
Ja. Ich finde das auch. Also man könnte dem Publikum auch viel mehr zeitgenössische Musik zumuten.
Ja, aber in der Mischung.
Ja, genau.
Das heißt, Mischung,
klar.
Und ich hasse es so, dass immer provokativ etwas gemacht wird. Das muss ich nicht tun. Ich kann doch etwas einfach das Werk für voll nehmen und das Werk auch gerne machen, was ich dann vorstelle. Und das dann mit Liebe präsentieren. Das kann ich sowohl in der Vergangenheit machen, vom Barock angefangen bis heute.
Naja, also Sie versuchen das ja auch bei der Schubertiade, dass Sie auch Unbekanntes da präsentieren.
Ja, natürlich. Ne? Und wir haben auch eine kleine Reihe, die sich speziell um das zeitgenössische Lied kümmert. Das heißt Liederwende. Das findet in unregelmäßigen Abständen statt, ist dann meistens über ein ganzes Wochenende. Und da steht in der Regel ein lebender Komponist im Zentrum, der in der Regel dann auch dabei ist, der sowohl bei der Erarbeitung der Werke dabei ist und meistens super wertvolle Tipps gibt. Denn das Schöne für uns Interpreten ist ja, dass man diese Komponisten dann fragen kann, wie hast du denn das und das gemeint, was bei Mozart und Schubert halt nicht mehr geht. Und dort ist auch die Erfahrung, dass das Publikum unglaublich dankbar und interessiert ist an diesem Zusammenwirken, das Mitzuerleben von Komponisten und Interpreten und natürlich auch gerne ein paar Worte hört, sowohl vom Komponisten als auch von den Ausführenden, wie sie jetzt diese Werke erleben oder was sie dazu zu sagen haben. Also ich kann sagen, ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Konzerte sind nicht so voll, wie wenn wir Schubert machen. Das muss man auch ganz klar sagen. Also der Interessentenkreis ist ein bisschen kleiner. Aber es gibt doch sehr viele Menschen, die sich wirklich dafür interessieren, die diesen Weg weitergehen wollen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
Sie hören die Sendung zur Person. Heute mit Hans-Christoph Begemann und Thomas Seibold. Beide werden ja bei den Badenweiler Musiktagen demnächst auftreten und zwar eben auch in dieser Mischung aus zeitgenössischem und klassischem, nämlich mit Liedern von Franz Schubert und Wolfgang Riem. Die Auswahl haben Sie schon getroffen.
Ja, wir werden in der ersten Hälfte werden wir Goethe-Lieder machen. Wir werden sogar mit Riem beginnen. Dann eine Schubert-Gruppe und dann die Harzreise im Winter zur Pause singen. Und in der zweiten Hälfte gibt es Heine. Erst den Riemenzyklus und dann die berühmten 6 Lieder aus dem Schwanengesang von Schubert.
Das ist genau diese Mischung, die Sie gerade so vertreten haben als ein interessantes Programm.
Naja, ist vor allen Dingen natürlich dann doch auch von der Poesie. Wir werden da eigentlich den Dichtern auch sehr gerecht und merken dann auf einmal, dass der Komponist nichts anderes vorgefunden hat als das Wort. Und dem sind wir doch schon dann auch verpflichtet, also dem gesamten Werk natürlich dann.
Einstens Wanderhöhlen, letzte Ruhestätte sein. Unter Palmen in dem Süden, unter Linden an dem Rhein. Werd ich wohl in einer Wüste, eingescharrt von fremder Hand.
In diesem Zyklus Dort wie hier von Wolfgang Riem nach Heine macht er etwas sehr Interessantes, nämlich er nimmt ein Gedicht und umspielt es auf verschiedenste Weise. Also das ist ein Verfahren, was er seit 2-3 Jahren gelegentlich anwendet, und das ist unglaublich interessant. Es wirkt wie eine Art Metamorphose dieses Textes, wenn man den in verschiedenster Musikalisierung sozusagen erlebt, und gibt dem, dass man einen Text von verschiedenen Komponisten vertont kennt oder nebeneinander stellen kann, wie wir das am Anfang bei der Sehnsucht gemacht haben, nochmal eine ganz neue Dimension, wenn sozusagen ein Komponist versucht, so einen Text auszuschöpfen, einzukreisen, zu umspielen.
Als Zyklus hat das schon Beethoven vor ihm gemacht mit Nur wer die Sehnsucht kennt. Das sind 4 Lieder mit demselben Text hintereinander in anderer Entwicklung dann dadurch auch begriffen. Das ist auch wie eine Meditation dann über denselben Text. Natürlich haben wir bei Schubert immer wieder eine zweite oder eine dritte Fassung desselben Textes, aber das ist dann natürlich nicht als Zyklus gedacht.
Ja, das Bekannteste ist Nur wer die Sehnsucht kennt. Da gibt es dieses berühmte Sololied für Sopranstimme. Aber das hat Schubert 6 oder 7 Mal in Musik gesetzt, und die besonderste Version ist vielleicht die vom Männerquintett.
Sie sagten anfangs, Herr Begemann, dass Sie aus der Kirchenmusik kommen. Und jetzt haben wir Passionszeit. Heute ist Palmsonntag. Und Sie haben auch kürzlich erst in der Matthäus-Passion mitgesungen. Es gibt auch eine Aufnahme der Matthäus-Passion von Ihnen, und zwar mit Enoch zu Guttenberg. Von wann ist diese Aufnahme?
Die ist von 2002.
Und wenn Sie diese herzergreifende Arie singen, mache dich mein Herz rein, wo sind Sie dann innerlich?
Ich weiß dann, dass ich die Arie singe zu einem Zeitpunkt der Passion, wo die Botschaft verkündet wird. Welt, geh aus, lass Jesum ein, ist die Hauptbotschaft der Matthäus-Passion. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Der Heiland ist gekreuzigt worden. Was machen wir jetzt? Was bedeutet das für uns? Und das ist eben Bachs ganze Botschaft, dass durch mich, durch das Individuum, dieser Mensch eben nicht umsonst gestorben ist, sondern dass er was mit mir gemacht hat. Ich kann auch nur sagen, das ist eine, ich verwende dann das Wort innerlich immer, das ist eine Gnade für mich, ist, dass ich das singen darf. Das ist ganz, ganz demütig. Dann bin ich wieder froh, dass ich das gemacht habe, diesen Weg zu gehen, der manchmal auch beschwerlich ist, weil die Stimme nicht so will wie man selbst. Aber das entschädigt dann doch und es gibt schöne Momente.
Es ist vielleicht interessant, diese Arie steht ja in B-Dur. Und schon seit der Barockzeit gibt es Tonartencharakteristiken für verschiedene Tonarten. Bei Bach kann man das relativ deutlich am wohltemperierten Klavier ablesen, wo er ja durch alle Tonarten durchgeht. Zu Schuberts Zeit bedeutet B-Dur die Tonart der Hoffnung und des Hinsehens nach einer besseren Welt. Und ich denke, da steckt in dieser Arie doch schon eine ganze Menge davon drin.
Und das Rezitativ davor am Abend, da es kühle war, das ist in G-Moll geschrieben und G-Moll ist die Tonart der Trauer. Also das heißt, wir haben beides damit verknüpft. Wir haben die große Trauer und die Hoffnung, die dann erwächst.
Der Tonart der Hoffnung B-Dur war das die Arie »Mache dich, mein Herz, rein« aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach, gesungen von Hans-Christoph Begemann und begleitet
von der Klangverwaltung unter Enoch zu Gutenberg.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung zur Person. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Hans-Christoph Begemann, Thomas Seibold.
Ja, Ihnen vielen Dank,
Frau Thaler. Vielen Dank.
Und falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht ab morgen im Internet unter www.swr2.de. Dort einfach durchklicken bis zur Person. Jetzt folgen die Nachrichten und dann geht es weiter in SWR 2 mit aktuellen Büchertipps im Magazin Lesenswert.